Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
In den letzten Wochen beschäftigte die brisante Investorenfrage die Fußball-Bundesliga. Bis zu 3 Milliarden Euro sollen durch ein Private-Equity-Unternehmen auf einen Schlag in die Kassen der 36 Vereine gespült werden. Dieser Kapitalgeber würde ähnlich wie in Spanien und Frankreich für eine begrenzte Dauer rund 15% der Anteile einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft erwerben, in welche ja die Medienrechte ausgelagert werden sollen. Am 24. Mai benötigt die DFL auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Zweidrittelmehrheit, um diese Pläne umsetzen zu können. Doch die Clubs sind gespalten und die Fans protestieren mit Bannern deutlich erkennbar in den Stadien gegen diesen Investoreneinstieg. Christopher Georgios ist Redakteur des größten BVB-Fanmagazins schwarzgelb.de und beschreibt die Stimmung in der Fanszene so.
Das Ganze wird natürlich, wie es eigentlich traditionell bei solchen Themen ist, die sich rund um diesen, wir nennen das mal modernen Fußball, also im Grunde kommerzialisierten Fußball geht, die Pläne werden dann schon sehr abgelehnt. Das fühlt sich jetzt für viele Fans schon so an, auch aufgrund der Laufzeiten, über die wir jetzt hier reden. Also es geht ja darum, um einen Anteilsverkauf, soll man ja nicht mehr sagen, aber sagen wir eine Anteilsveräußerung meinetwegen. Über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren fühlt sich das schon für viele so an, als würde man jetzt wirklich für einen ganz langen Zeitraum eben ja einen Teil des Sports verkaufen, kann man schon so sagen. Von daher hat das schon so ein bisschen für viele Fans das Gefühl, als geht es jetzt gerade mal wieder um so eine richtig grundlegende, richtungsweisende Entscheidung und möchte sich natürlich dann auch entsprechend positionieren. Ja.
Was befürchten die Kritiker denn konkret?
Die Befürchtung kann man eigentlich ziemlich konkret dahingehend darstellen, dass man sagt, naja, wenn da ein Investor bereit ist, da sind ja Summen im Bereich 1,8 Milliarden bis 3 Milliarden so im Raum. Und natürlich ist es ja irgendwie naheliegend, wenn wir da so ein Private Equity Unternehmen haben, die da solche Summen investieren, dass die auch in irgendeiner Weise darauf Einfluss nehmen möchten, was da mit ihrem Invest passiert. Und da gibt es dann, glaube ich, ein paar ganz konkrete Befürchtungen, die vielleicht auch zeitlich gar nicht so weit in der Ferne sind und ein paar abstraktere Sachen. Was so diese konkreten Sachen angeht, es geht ja am Ende um Vermarktungsrechte, die ja auch dann an Wert zugewinnen sollen. Und wie gewinnen vor allem auch TV-Rechte an Wert? Naja, indem man vor allem Anschlusszeiten ein bisschen weiter aufdröselt, sage ich mal. Also, dass man sagt, na gut, wir müssen uns vielleicht nicht mehr eine Konferenz samstags 15.30 Uhr leisten, sondern wir spielen halt eben wieder montagabends oder an sonstigen Tagen unter der Woche. Auch Spielorte sind so ein Faktor. Das ist in anderen Ländern auch teilweise schon Usus. Also in Italien, da wird das Supercup-Finale eben in Saudi-Arabien auch mal ausgetragen, dass man eben da fürchtet, dass es Einfluss auf Spielorte geben könnte. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar abstraktere Befürchtungen. Also, dass man sagt, na ja gut, wenn da ein Investor eben Einfluss nehmen möchte, vielleicht ist der auch nicht so super einverstanden damit, dass die Fans weiter offen auf Tribünen mit Spruchbändern etc. auch eben ihre Meinung kundtun und auch da versucht wird, sowas zu unterbinden. Letzter Punkt, der auch so ein bisschen abstrakter ist, aber glaube ich auch ganz konkrete Auswirkungen haben könnte, dass man sagt, naja, dieses Geld, je nachdem wie es verteilt wird, weil das ist eines der Punkte, die wir irgendwie noch gar nicht so richtig wissen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich das so ein bisschen orientiert an dem, wie es auch bei den TV-Geldern gemacht wird, nämlich dass die Großen eher mehr bekommen als die Kleinen. Das könnte natürlich auch oder wird dazu führen, dass dieser eh schon ziemlich kaputte Wettbewerb in der Bundesliga eigentlich noch weiter verfestigt wird dadurch.
Dem hält DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke beispielsweise aber entgegen, dass die Liga ja nur so international wettbewerbsfähig bleiben kann, die Ticketpreise vielleicht auch stabil bleiben und auch hochkarätige Transfers garantiert werden können. Das ist doch alles im Sinne der Fans.
Ja, möchte man meinen. Interessant ist immer dieses Argument, wenn, glaube ich, von Wettbewerbsfähigkeit der Liga als Ganzes die Rede ist, redet man eigentlich immer nur über die Wettbewerbsfähigkeit von den 2, 3 großen Vereinen in Deutschland. Das sind dann nun mal irgendwie Bayern München und Borussia Dortmund und deren Wettbewerbsfähigkeit, vielleicht alle Jubeljahre auch mal eine Champions League zu gewinnen oder vielleicht ein bisschen weiterzukommen, als im Achtelfinale auszuscheiden. Also da kommt man, glaube ich, auch schon direkt in dieses Spannungsfeld von Aki Watzke, was seine Doppelrolle angeht in DFL und BVB rein, weil er einerseits ja irgendwie auch die Interessen aller Vereine vertreten muss, aber man eigentlich genau sieht, da geht es eigentlich sicherlich nicht um die Wettbewerbsfähigkeit des VfL Bochum im internationalen Vergleich. Also ich glaube, da muss man sich schon klar machen, dass es darum nicht geht. Und ja, diese anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, die Watzke adressiert hat, also Thema Ticketpreise oder die Stars, die man in der Liga sehen möchte, ich glaube, das sind dann schon relativ populistische Versuche, da so ein bisschen die Fans zu spalten. Gerade Ticketpreise, also da sagen die Vereine eigentlich selbst schon seit Jahren, dass das am Gesamterlös oder am Gesamtumsatz der Vereine gar kein so entscheidender Faktor mehr ist. Und jetzt dann irgendwie, also er hatte im Weltinterview mal von 8 Euro für einen Stehplatz gesprochen. Also ich habe seit, glaube ich, 2005 eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund, da hat die auch schon nicht mehr 8 Euro kostet, die Stehplatzkarte. Von daher kann man das da, glaube ich, auch ganz gut einordnen, was man von solchen Äußerungen zu halten hat.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Hans-Joachim Watzke hat diese Doppelrolle, ist auf der einen Seite zuständig für die Interessen der gesamten DFL-Vereine und beim BVB ist er als Geschäftsführer auch in Verantwortung. Wie sehen Sie denn diese möglicherweise Interessensüberschneidung?
Ja, also ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall ein Spannungsfeld gibt. Und das zeigt sich, finde ich, auch ganz gut in den Äußerungen, die Watzke so in den letzten Wochen getätigt hat, weil man da schon auch eine Veränderung wahrnehmen konnte. Als er sich zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert hatte, in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, da hat er so ein bisschen diese Rolle gespielt, naja, ich lehne mich jetzt hier zurück. Wenn die Vereine das wollen, dann machen wir das gerne auch. Aber Borussia Dortmund ist im Zweifel auch nicht darauf angewiesen, womit er wahrscheinlich auch recht hat, weil der BVB, der hat schon sein Büro in Singapur oder auch bald in den Vereinigten Staaten. Also die können sich im Zweifel auch um ihre Auslandsvermarktung selbst kümmern. Und die machen jetzt auch schon China-Reisen etc. Das heißt, eigentlich hat er sich da immer so zurückgelehnt und gesagt, naja, also wir sind da jetzt nicht mit verheiratet mit der Idee, wir können auch ohne. Und jetzt merkt man plötzlich, seit jetzt dann sozusagen vor seiner Haustür, nämlich in Dortmund, die Fans so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen sind, plötzlich ist er halt ein sehr großer Befürworter der ganzen Geschichte. Das passt auch unserer Meinung nicht zusammen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, der Punkt, den ich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen hatte. Man muss sich eben klar machen, dass am Ende von solchen Investitionen vor allem wieder auch die großen Vereine profitieren werden. Und das wird sich auch auf den Wettbewerb insofern auswirken, unserer Meinung nach, dass dieser Leistungsabfall, den es da in der Liga gibt, noch weiter verfestigt wird. Und dann profitiert natürlich eher ein Verein wie Borussia Dortmund davon als irgendein Zweitligist, der davon profitieren könnte. Und das ist ein Spannungsfeld, was man, glaube ich, nicht wegdiskutieren kann.
Aber könnte es nicht auch sein, dass das zusätzliche Geld, was dann reinkommt in den nächsten Jahren, dafür genutzt wird, strukturelle Probleme beispielsweise der kleineren Vereine in der Liga auszugleichen und ihnen so also den Anschluss an die finanzkräftigen Platzhirsche wie München und Dortmund zu ermöglichen?
Ja, das ist natürlich immer so das Argument, was da kommt. Nur ist natürlich bisher noch gar nicht klar, wie dieses Geld dann auch wirklich verwendet wird. Weil da hat man schon von verschiedenen Verantwortlichen der Vereine ganz unterschiedliche Aussagen gehört. Also dann ist zwar immer von diesen Infrastrukturmaßnahmen die Rede. Gleichzeitig hört man dann aber auch von Herbert Hainer von Bayern München zum Beispiel, dass er sagt, also Wettbewerbsfähigkeit ist für uns, dass die größten Stars in der Bundesliga spielen. Und wir müssen das Geld eben holen oder reinholen, um dann eben solche Stars zu finanzieren. Und was man auch beachten muss, die Vereine sagen, dass auch teilweise selbst. Also wenn wir Fans immer diese intransparente Vorgehensweise kritisieren, muss man sich auch mal, glaube ich, klar machen, dass auch ganz viele Vereine selbst sagen, wir wurden auch noch nicht so richtig mitgenommen in diesem ganzen Prozedere und wir wissen auch noch nicht, wie das Geld eigentlich verteilt wird und wofür das Geld verwendet wird und ob es da auch so eine wirklich richtige Zweckbindung gibt, die dann vielleicht auch über irgendwelche Mechanismen kontrolliert werden wird. Und wenn man da sieht, dass das irgendwie alles noch sehr, sehr nebulös und offen ist, ja, dann ist schon der Gedanke naheliegend, dass es dann wieder dazu führt, naja, die Großen, die diese Maßnahmen, diese Infrastrukturmaßnahmen nicht brauchen, die investieren es in den sportlichen Bereich. Die Kleinen renovieren meinetwegen ihr marodes Stadion damit und der Wettbewerb geht dadurch eigentlich noch weiter kaputt.
Sind die Dortmunder Fans möglicherweise aber auch besonders sensibilisiert? Da ist ja Evonik am Start, Signal Iduna, Puma als Investoren beim BVB und wie schnell da Einfluss genommen wird, hat sich ja in Dortmund nicht nur zuletzt bei der Westfalenstadion-Kurio gezeigt, die einem Sponsor nicht passt und der das auch laut kundtat.
Ja, also das ist, geht so ein bisschen darauf zurück, was ich vorhin sagte. Wir hatten selbst auch bei uns im Schwarz-Gelb jetzt kürzlich ein Interview mit drei Ultras von der Dortmunder Ultraszene und da wurde auch genau das gesagt. Da wurde gesagt, naja, wenn schon der Signal Iduna-Chef solche Choreografien am liebsten unterbinden möchte, wie sieht das denn erst mit einem Investor aus, der deutlich mehr Geld in diese ganze Sache reinstecken wird? Man ist in Dortmund dann schon so ein bisschen so ein gebranntes Kind, weil so allein von der Genese des Vereins in den letzten 20 Jahren und auch da spielt Aki Watzke eine ganz herausragende Rolle, in dem Fall auch im positiven Sinne, weil er ja nun mal der ist, der dem BVB so nach diesem Fast-Kollaps 2005 wieder in finanziell total gute Fahrweise geführt hat. Aber gerade deshalb ist man auch dann durchaus sensibel, weil man eben in Dortmund das auch erlebt hat, wie nah man wirklich am Abgrund war, als quasi alles, was nicht nied- und nagelfest ist, im Verein verpfändet wurde und man dann abhängig war von dem Wohlwollen der Investoren, dass da noch Aufschub gewährt wurde und so weiter und so fort. Und ich glaube, das haben doch viele Fans, auch jüngere Fans, die das vielleicht nicht mehr so ganz aktiv miterlebt haben, doch nicht vergessen, dass es diese Zeiten gab. Und deswegen ist man dann, glaube ich, schon besonders sensibel, wenn man jetzt wieder so eine Wette auf die Zukunft eingeht, dass man sich jetzt möglichst schnell möglichst viel Geld reinholt und nicht so weiß, okay, was passiert eigentlich in 20, 30 Jahren, wenn sich das Investment vielleicht auch gar nicht rechnet für den Investor.
Zumal wir jetzt ja auch eigentlich andere Zeiten haben als vor 20, 30 Jahren, als der BVB gerettet wurde. Jetzt ist doch eigentlich die Zeit der Demut angemahnt worden nach der Corona-Pandemie. Die erkenne ich aber nicht. Sie?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, das hat auch damals schon niemand so richtig für voll genommen, muss ich ehrlich gestehen. Also zumindest mir ging das so. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt der Fans, dass man eben sagt, also dass viele Vereine jetzt ein Corona-Defizit haben, das kann man nicht wegreden. Also das sagen die ja nicht einfach nur so, das ist so. Und dass auch viele Vereine Infrastrukturmaßnahmen nötig haben, auch das ist so. Aber es wird halt irgendwie bei diesen Diskussionen irgendwie nie darüber diskutiert, wie sind denn eigentlich die Vereine in die Situation geraten und welche Verantwortlichen haben da auch eine entscheidende Rolle mitgespielt und warum gibt man quasi den Leuten, die eigentlich schon in den letzten Jahren nicht ordentlich gewirtschaftet hat, wieder möglichst viel Geld an die Hand, um dann weiter irrsinnige Summen in Spielergehälter, Beratergehälter etc. zu pumpen. Und das muss man auch, glaube ich, immer so sehen, wenn wir über solche verantwortlichen Personen nachdenken, die verdienen auch sehr viel Geld an diesen ganzen Sachen. Also es ist schon so, das Fußballgeschäft ist ein Geschäft, an dem eigentlich nur drei Personenkreise sehr, sehr gut verdienen. Und das sind nun mal Spieler, Berater und Funktionäre. Und dann diesen Leuten dann ja möglichst, also es wieder zu erlauben, in kurzer Zeit möglichst viel Geld reinzuholen und jetzt darauf zu hoffen, dass sie das plötzlich alle furchtbar nachhaltig und in total gute Maßnahmen investieren, das ist unserer Meinung nach schon eine relativ naive Vorstellung.
Vielleicht könnte ja dabei helfen, dass die Gelder diesmal gerechter verteilt werden, dass die UEFA, also die Europäische Fußballunion, ja ein verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung von Kosten und die finanzielle Nachhaltigkeit bei den Clubs richten will. Das würde ja in eine andere Richtung gehen und nochmal ein Korrektiv oder eine Kontrollinstanz sein darüber hinaus.
Also ich würde Ihnen insoweit zustimmen, als das ist auch eine Forderung der Fans, dass man schon sagen muss, viele grundlegende Maßnahmen, um diesen ziemlich maroden Profifußball eigentlich zu retten, können eigentlich nur europäisch gedacht werden. Also das ist uns schon klar, wenn zum Beispiel immer auch von Fanseite gefordert wird, dass man mal über sowas wie ein Salary Cap nachdenken muss, also eine Gehaltsobergrenze, die es auch vor allem im amerikanischen Sport ja gibt und dort sehr bekannt ist, dass sowas natürlich nur funktioniert, wenn man da eine europäische Lösung für findet. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber auch da gibt es dann wieder auch eigentlich so einen Dortmunder Bezug. Aki Watzke ist jetzt im UEFA-Exekutivkomitee und dann wäre ja der Wunsch zum Beispiel, dass er europäisch für solche Lösungen streitet, weil das sind sicherlich, um den gesamteuropäischen Fußball zu retten, keine Maßnahmen, die wir nur in Deutschland alleine eben durchsetzen können. Es gibt sicherlich Instrumente auf europäischer Ebene, Financial Fairplay ist ja da auch immer so ein geflügeltes Wort. Auch da muss man sagen, das ist halt ein Papiertiger, wo man nicht das Gefühl hatte, dass auch wenn es mal den großen Vereinen in Anführungsstrichen an den Kragen gehen sollte, dass da dann auch wirklich durchgegriffen worden ist. Von daher auch dahingehend europäische Lösung ja, aber da hat man auch aktuell nicht das Gefühl, dass da die Entscheidungsträger willig sind, sowas auch europäisch umzusetzen. Ja.
Jetzt bleiben nur noch wenige Tage bis zur Entscheidung am 24. Mai. Dann benötigt die DFL eine Zweidrittelmehrheit, um die Investorenpartnerschaft tatsächlich umsetzen zu können. Wie werden Sie die Zeit bis dahin nutzen?
Also es sind noch ein paar Pfeile im Köcher, kann man glaube ich so sagen. Fans sind ja auch durchaus auch kreativ mal, wenn es um Protestaktionen geht. Was man bisher sagen muss, also bisher richtet sich der Protest natürlich vor allem auf das Stadion. Das ist natürlich das Betätigungsfeld von Fans, wo man dann im Rahmen jetzt von Spruchbändern, auch Flyer, die da verteilt worden sind, tätig geworden ist. In Dortmund gab es jetzt nochmal eine spezielle Situation, dass auch ein offener Brief jetzt eben aufgesetzt wurde. Den haben wir von schwarzgelb.de gemeinsam mit Südtribüne Dortmund. Das ist sozusagen ja das Kollektiv von der Dortmunder Ultraszene und den aktiven Fanclubs. Einen offenen Brief adressiert an das Präsidium des BVB e.V. mit der Bitte sozusagen Einfluss zu nehmen oder einzuwirken auf Aki Watzke und die KGAA eben im Sinne der Fans dieses Vorhaben abzulehnen. Das heißt, da wurde man auch so ein bisschen vereinspolitisch auch ganz dezidiert dann aktiv. Ansonsten ist natürlich auch mal so ein Thema Vernetzung der Fans untereinander. Also es ist ja kein Dortmunder Protest, wenn auch in Dortmund das Ganze, glaube ich, relativ groß fanseitig eben angegangen wurde. Spruchbänder und andere Texte, Flyer etc. hat man ja auch wirklich in ganz vielen anderen Fankurven in Deutschland gesehen, sodass wir natürlich da auch weiterhin aktiv bleiben und da sicherlich auch weiter Protest organisieren werden. Ein anderer Punkt, den man auch schon öffentlich ansprechen kann sozusagen, ist, dass es auch bald eine Podiumsdiskussion in Dortmund geben wird, an dem eben Aki Watzke und ein weiterer Vertreter aus dem DFL-Spektrum, sage ich mal, teilnehmen wird. Und auf der anderen Seite werden Fanvertreter sitzen, um eben auch öffentlich über dieses Thema zu diskutieren. Das heißt, es wird weiter auch Informationsarbeit betrieben in der Fanszene. Auch weitere Protestformen werden sicherlich auch ausgelotet werden. Und ja, das wird sich natürlich auch so ein bisschen daran orientieren, wie auch einfach dieser Abstimmungsprozess jetzt weiter vorangeht. Aber da hat man jetzt auch gestern erst gehört, ich habe jetzt heute Morgen was vom Handelsblatt gelesen, dass auch innerhalb der DFL, also bei den Entscheidungsträgern, bei den Vereinen, auch alle sich nicht so einig sind und es da auch ein sehr starkes Gefälle zwischen erster und zweiter Liga gibt, was diese Befürwortung dieser Maßnahme angeht. Und das bestätigt ja genau das, was ich vorhin sagte, dass es halt einfach was ist, wovon wieder die großen Clubs profitieren und die kleinen eher nicht. Und deswegen regt sich auch bei den Vereinen selbst Widerstand. Ja.
Die von Ihnen angesprochene Podiumsdiskussion findet am 8. Mai in Dortmund statt. Erfahren Sie innerhalb der Fanszene Zuspruch für Ihre Aktion?
Das Problem natürlich an der ganzen Sache ist, es ist ein sperriges Thema. Also in der Vergangenheit hatten wir Proteste, da ging es um Kollektivstrafen. Wenn ich dann halt einem Fan sage, naja, jetzt ist die Südtribüne für das nächste Spiel gesperrt, weil sich Leute daneben benommen haben etc. Das ist natürlich für den einfachen Fan total greifbar und praktisch, was jetzt hier sicherlich nicht der Fall ist. Also hier geht es ja wirklich um ja auch rechtliche Fragen, die einfach nicht so leicht mal eben auf einen DIN-A4-Flyer zu drucken sind. So, das haben wir schon gemerkt. Allerdings muss man schon sagen, also ich stand auch selbst schon bei Heimspielen in den letzten Wochen vorm Stadion oder im Stadion, habe Flyer verteilt. Da merkt man auch schon, dass man auch Zuspruch von anderen Fankreisen bekommt, die man jetzt sonst in solchen Protesten nicht immer einbinden kann. Also da habe ich dann auch mit dem Rentner von der Haupttribüne, wenn man das jetzt so klischeehaft nennen möchte, auch schon über dieses Thema diskutiert. Und dann ist auch schon ein Bewusstsein dafür da, dass es halt auch wirklich eine grundlegende Frage ist, die hier entschieden wird und wo man sich positionieren möchte. Und dahingehend kann man schon sagen, dass wir da eigentlich Zuspruch erfahren, dass sich darüber auch alle einig sind. Natürlich ist es dann wieder so ein Thema, womit man den Stadiongänger ein bisschen mehr abholen kann, als jetzt vielleicht denjenigen, der sich wirklich die Spiele nur im Fernsehen anguckt und da auch nicht so ein Gespür für hat. Das muss man schon sagen, aber auch im Rahmen jetzt unserer Unterschriftensammlung bei dem offenen Brief haben wir auch gemerkt, dass das von den Zahlen her das schon sehr gut aufgenommen wird und man schon eigentlich 24 Stunden nach der Veröffentlichung dieses offenen Briefs mehr Unterschriften von BVB-Mitgliedern auch hatte, als ich glaube, seit ich BVB-Mitglied bin, waren auch noch nie so viele Leute auf einer BVB-Jahreshauptversammlung. Also da hat man schon gemerkt, dass von den Zahlen her man das ganz gut einordnen kann, dass es auch wirklich die Mitglieder sehr bewegt, das ganze Thema. Ja.
Letzte Frage, dann entlasse ich Sie gerne, obwohl es hochspannend ist, was Sie gerade alles erzählen. Mich würde noch interessieren zum Schluss, wie tickt denn die Fanszene beispielsweise in München oder in Bochum, in Augsburg oder in Hamburg? Gibt es irgendwo regionale Befürworter, die Sie in erster Linie unterstützen oder eben auch Fürsprecher für die Investoren? Also kann man das in irgendeiner Weise regional zuordnen?
Also ich glaube, wenn man halt auf die aktiven Fanszenen abstellt, weil das sind natürlich die sind ja greifbar. Also man kann immer nie für die Fans sprechen, aber aktive Fanszenen, die organisiert sind, natürlich auch präsent, weil die sind auch die sich organisiert auch äußern im Stadion und außerhalb. Und da kann man sagen, es gibt sehr viele Fanszenen, die da auch, so wie das in Dortmund der Fall ist, da entschiedene Gegner der ganzen Sache sind. Zum Beispiel die Fanszene von FC Bayern. Also mit denen zusammen wurde auch schon relativ früh eine gemeinsame Spruchbandaktion durchgeführt, was für mich auch, finde ich, immer ein ganz gutes Zeichen ist, weil es sind eben nun mal die Vereine, die auch im Wesentlichen davon wahrscheinlich auch profitieren würden. Und es sind auch nun mal die zwei größten, sportlich an sich größten Vereine und auch traditionell zwei große Fanszenen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch mal ein gutes Zeichen, dass man sieht, dass das auch die Fanszenen sind, die da auch sehr aktiv im Protest sind. Ich würde sagen, also mir sind keine Fanszenen bekannt, die jetzt totale Befürworter des Ganzen sind. Aber, und das muss man schon sagen, es gibt teils traditionell, teils vielleicht auch bezüglich genau jetzt dieser konkreten DFL-Pläne schon Fans sind, die einfach, was so dieses fanpolitische Engagement angeht, nicht so super aktiv sind. Also vielleicht in der einen oder anderen Fanszene einfach, da mag vielleicht ein anderer Fokus auch in der Ultraszene liegen. Das steht mir auch nicht zu, das zu bewerten, aber es gibt schon Fanszenen, wo ich persönlich mir auch in Bezug auf die Rolle derer Vereine in diesem DFL-Konstrukt, sage ich mal, schon gewünscht hätte, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Also wie gesagt, ist dann immer blöd, jemanden den schwarzen Peter irgendwie zuzuschieben, weil man nicht weiß, wie da so die Prozesse in den Fanszenen sind. Aber wenn man dann halt Vereinsvertreter hat, die sehr große Befürworter öffentlich sind von diesen Plänen der DFL und man dann sieht, dass in deren Fanszene da noch nicht mal irgendwo ein Spruchband zu hängt, dann ist es was ich persönlich schade finde, weil es halt ein Thema ist, was irgendwie alle auch angeht. Aber das heißt nicht, dass ich glaube, dass das Befürworter dieser ganzen Aktion sind, sondern da ist einfach so eine bisschen Egalhaltung. Oft ist es auch so ein bisschen dieses Überdrüssige, dass man sagt, naja, ist doch eh irgendwie schon alles den Bach runtergegangen, der Fußball ist eh total kaputt, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich glaube, das ist auch, was einem häufig begegnet, so eine gewisse Lethargie, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das kann man schon sagen.